Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Das hört sich immer total gut an, wenn man irgendwo liest, lebt in, und dann kommt da meistens eine Liste von verschiedenen Städten. Also wichtig ist, dass es hippe Zentren sein müssen. Also da steht dann sowas wie New York oder London oder so. Dann das zweite muss was Bodenständiges sein. Wenn man jetzt in deutschen Kategorien denkt, wäre Münster da eine gute Variante. Und ganz wichtig, da muss noch was Exotisches oder Abgefahrenes oder Verträumtes dazukommen. Also sowas wie St. Ives in Cornwall oder so. Das wird dann auch noch für Kreativität stehen. Ich habe ja immer Sorge, dass so ein Leben an mehreren Orten unheimlich unpraktisch praktisch ist, nach dem Motto, das Lieblingsshampoo hatte ich, ah ja, richtig, im anderen Bad. Saskia und Christopher, ihr lebt, das steht bei euch beiden, wenn man euch googelt, in Neu-Delhi und Berlin. Was habt ihr schon am häufigsten vergessen an dem einen Ort, was ihr an dem anderen vielleicht nicht bekommt?
Gibt's also sowas? Das kann ich am einfachsten für Christopher erstmal beantworten. Bei ihm war das nämlich die Daunendecke.
Oh nein, die kann man auch schlecht mittransportieren, oder?
Ja, dafür wurde dann extra ein Koffer angeschafft.
Für die Daunendecke, weil man an einem, also in man kann dann in Neu-Delhi keine Daunendecke kaufen. Ich vermute, genau. So rum ist es.
So rum ist es, und vielleicht muss Christopher erklären, warum die Daunendecke so essentiell war.
Christopher, naja, weil das hat halt damit zu tun, dass Leute reden immer viel davon, wie, genau, das ist tropisch und Monsun und so weiter, aber viele Leute haben ganz unterschätzt, dass die Winter sind schon ziemlich kalt. Also ich habe noch nie so gefroren wie in Delhi. Und,
was heißt denn ziemlich kalt?
Naja, im Winter heißt es einfach, dass es so bis auf so 5, 7 Grad mal runtergeht.
Okay.
Was natürlich nicht irre kalt ist, aber tatsächlich die Umstände machen es natürlich kälter. Ist also alles Steinböden, so ein bisschen wie in Südeuropa, ne? So, du hast keine Heizungen.
Der Wind geht da durch.
Genau, es hat dann alles für den Sommer gebaut.
Ja. Genau, und dann merkst du einfach, und dann diese Wolldecken, die sind einfach ziemlich schwer, und aber die halten nicht so gut die Wärme. Also du brauchst dann so mehrere Schichten von diesen Decken, und wenn du dich so ein bisschen unter der bewegst nachts, dann rauscht sofort so die kalte Luft rein. Und deswegen habe ich dann gleich gemerkt, wir müssen diese moderne Erfindung einer Daunendecke müssen wir hier anschaffen, und seitdem schlafe ich dort eigentlich sehr gut.
Gibt es andersherum was? Christopher, kannst du was sagen, was Saskia an einem der beiden Orte vergisst oder vermisst?
Ich meine, ganz pauschal würde ich da sagen, sind aber gewisse Gerichte und bestimmte Essenssachen, die man einfach nicht in der Form hier bekommt und nicht mal so kaufen kann, dass man es herstellt. Also manchmal sind es banale Dinge, wie zum Beispiel die Mangos, so die kriegst du einfach hier nicht. Ich war nie großer Mango-Fan, seitdem ich dort Mangos probiert habe, ist mir bewusst geworden, wie gut eine Mango schmecken kann. Aber es können auch einfach so ganz andere Gerichte sein, wie zum Beispiel sehr bekannt, sehr beliebt, auch vor allem im Nordindien, heißt Gulkapas oder Pani Puri. Das sind so kleine, wie beschreibt man das?
Ja, so Teigbällchen.
Ah, okay. Ja, aber die sind innen hohl, und dann macht man so, wenn man die isst, die sind so frittiert, und dann hat man so 4, 5 verschiedene Sachen, die man da so
reintun kann.
Und dann isst man die ganz schnell, weil das ist auch so eine Flüssigkeit drin, und dann muss man das.
Der Witz dabei ist natürlich, dass selbst wenn es das hier gäbe, wäre es nicht dasselbe, weil der Grund, warum die nämlich so gut schmecken, das ist ein berühmtes Streetfood, und der ganze Straßendreck von Delhi, der muss so da mit drin sein, sonst schmeckt das nicht.
Und der Straßendreck von Berlin schmeckt anders,
oder wie? Ja, der schmeckt anders, genau, das ist nicht dasselbe.
Okay, Saskia Jane und Christopher Klöble machen damit ernst, 2 Lebensmittelpunkte, 2 Kulturen, eine Beziehung, ob und wie das funktioniert und was das vielleicht auch kostet. Und damit meine ich nicht nur das Materielle, darüber reden wir heute Abend. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke. Vielen Dank.
Eine Stunde Talk, Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Christopher Klöble und Saskia Jane sind zu Gast, und ihr dürft euch am Anfang bei uns wie alle anderen Gäste auch was wünschen, mit der großen Herausforderung, dass ihr euch auf irgendwas einigen müsst. Also, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für Saskia Jane und Christopher Klöble. Erstens, 1 Monat lang gemeinsames Writers Retreat. Ihr dürft den Ort bestimmen. Also zum Schreiben zurückziehen.
Mhm.
Schon mal gemacht?
Aber wir müssen nicht am gemeinsamen Projekt schreiben.
Nee, aber am gemeinsamen Ort.
Ja,
ihr dürft an unterschiedlichen Dingen schreiben. Ja. Wo wird es euch hin verschlagen?
Ja, irgendwo nach Indien, würde ich sagen. Da schreibt es sich für mich am besten.
Weil?
Aber, ich meine, okay, das muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren. Es schreibt sich für mich am besten einfach, weil meine ganze Inspiration, meine ganzen Geschichten sind dort angelegt. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, diesen Kontakt sehr rege aufrechtzuerhalten, weshalb wir uns ja auch in erster Linie überhaupt dafür entschieden hatten, dieses halb-halbe Leben zu machen, hin und her. Aber
also nicht das Bedürfnis danach, ihr müsstet euch irgendwie in den Wald zurückziehen, um in Ruhe zu schreiben, oder an die See, um irgendwie keinen anderen zu sehen und die Inspiration frei einatmen zu können oder sowas.
Ich bin
im Klischee.
Ja, ich bin durch und durch ein Großstadtkind, muss ich sagen. Delhi ist ja wirklich einer der Metropolen der Welt. Das heißt, für mich ist ländliches Leben, flößt mir immer viel Angst ein, aber das lässt sich sicher auch gut ausschreiben.
Christopher, wie ist es bei dir?
Ich meine, da sind wir so ein bisschen unterschiedlich in der Hinsicht, dass, glaube ich, sie sehr spezifische Ideen davon hat, hat, unter welchen Umständen sie schreiben möchte und kann. Wohingegen bei mir, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Also ich glaube, wenn ich schreiben kann, dann kann ich einfach schreiben. Das ist eigentlich egal, ob ich dann im Zug sitze oder im Flugzeug oder irgendwo. Was ich aber, wenn ich es mir aussuchen kann, was ich dann bevorzuge, ist gar nicht ein Ort per se auf der Welt und es geht überall, aber dass ich dann eigentlich am liebsten im Bett schreibe, dass ich einfach gerne liegend.
Das ist doch mega unbequem, also dass du einen Laptop nimmst. Zweite Möglichkeit wäre ein gemeinsamer Besuch eines Konzerts des Tölzer Knabenchors. Oh, wow. Das spielt auf Christophers Vergangenheit
ja,
an. Wart ihr schon mal, habt ihr euch das schon mal zusammen angeguckt?
Nein.
Nee, also ich... Ich wüsste auch gar nicht, ob mich das jetzt per se interessieren würde. Ich meine,
du kommst aus der Hecke, du kommst aus Bayern.
Ja, genau. Ich meine, ich habe davon schon sehr viel abbekommen sowieso. Aber und, ich glaube, es wäre wahrscheinlich ganz witzig, mal zu hören für ja. Saskia so live, weil es ist ja doch auch sehr beeindruckend und es kann auch sehr, es kann einen sehr mitreißen.
Stimmungsvoll.
Da und so. Das ist, finde ich schon immer wieder gut. Aber ich glaube... Jetzt, dann könnte man ja auch einen anderen Chor nehmen oder einfach was grundsätzlich Klassisches. Es muss ja gar nicht per se jetzt der Knabenchor sein. Es ging dann mehr um die Musik als um den, der die Musik erzeugt.
Es gibt, wenn man das googelt, findet man unter anderem auch ein Interview mit dir, ja. Wo du auch beschreibst, dass das nicht, wie soll ich das sagen, deine Lieblingskindheitserinnerung unbedingt sein muss.
Nee, absolut nicht. Das ist auch, also da gibt es auch gibt's ja immer viel drüber zu erzählen und zu reden, aber an sich, im Nachhinein habe ich oft mich gewundert, wie man heutzutage sozusagen doch Sachen, wenn man sie jetzt nochmal reflektiert, doch ein bisschen anders sieht, als wenn man natürlich 10 Jahre alt ist. Und da war ich mit einigen Sachen nicht so ganz zufrieden, jetzt im Nachhinein. Und bin da jetzt gerade auch im regen Austausch mit verschiedenen Leuten, weil jetzt halt gerade, ich glaube, es hat mal ein bisschen damit zu tun, dass die Presseaufmerksamkeit, was das betrifft, ein bisschen zugenommen hat, hat sicherlich mit dieser ganzen, mit dem ganzen Skandal um die Regensburger Domspatzen zu tun und dann in dem Rahmen solche Dinge sind natürlich überhaupt nicht vorgefallen beim Tölzer Knabenchor, zumindest nicht meines Wissens. Mhm. Aber
trotzdem, der Druck war trotzdem hoch.
Das ist ein bisschen so elitäre natürlich Unterrichtsmethoden und nicht immer ganz pädagogisch
wertvoll. Ja. Ja. Dritte Möglichkeit, eine Partie Cricket auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Einer ist Bowler, das ist glaube ich der Werfer beim Cricket, genau. Und einer ist Striker, das muss dann der Schlagmann sein demzufolge.
Genau, Batsman.
Ja, Batsman.
Ja, ich bin der Batsman.
Warum? Das Cricket ist indische Nationalsportart, ja. Ne?
Genau, richtig. Ich meine, zu Cricket kann ich im Moment viel sagen. Also wir haben tatsächlich, als ich das erste Mal nach Deutschland kam zum Studium, also das erste Mal, um hier zu leben, da haben wir tatsächlich, ich hatte damals einen Studentenjob im British Council, am Hackischen Markt war das damals. Und die Mitarbeiter dort, die Briten und Iren und alle möglichen Leute, die da tätig waren, wir haben uns dann am Wochenende immer am Olympiastadion, da ist ein Feld hinter dem Olympiastadion, da haben wir uns mal getroffen und Cricket gespielt. Und da war ich auch mal Batsman. Und okay. Mein ganzer Stolz war, dass ich ein Run in diesem, bei all diesen Spielen ein Run gemacht habe. Das ist sozusagen ein Punkt im Grunde genommen.
Christopher, Faszination für Cricket oder?
Nee, das Problem ist, dass ich kann das natürlich überhaupt nicht. Und ich habe dann, hat Saskia mir einmal einen Bollywood-Film gezeigt, der heißt Lagan. Ist auch sehr bekannt, der war auch nominiert für die Oscars und so weiter. Hat er einen Oscar gewonnen? Nee. Er war nominiert und das Gute an dem Film, also er hat so ein bisschen was von, die Geschichte ist so ein bisschen wie die glorreichen Sieben, so ein bisschen. Jeder hat so verschiedene Techniken und es spielt in so einem kleinen Dorf und erzählt auch so ein bisschen die Entstehung einerseits von Cricket, aber andererseits. Es ist praktisch, wenn man einen Film anschaut, man versteht so ein bisschen in Anfängen zumindest, wie Cricket überhaupt funktioniert. Also weil die Regeln sind doch ein
sehr
bisschen
kompliziert. Ne?
Also so aus der Sicht von jemandem, der aus dem Land kommt, wo der Nationalsport der ist, so der Ball muss da ins Tor, so, und das ist relativ schnell erklärt, ist das Cricket doch sehr komplex.
Sehr so. Wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, wofür wäre es? Ein Monat gemeinsames Writers Retreat? Ich höre schon raus, es müsste dann in Delhi stattfinden. Und im Bett irgendwo. Der gemeinsame Besuch, sagen wir, irgendeines klassischen Chors und oder eine Partie Cricket auf dem Tempelhofer Feld. Wofür würdet ihr euch entscheiden?
Also dadurch, dass ich jetzt gerade meinen zweiten Roman fertig geschrieben habe und abgeschickt habe, tendiere ich ja zu der Partie Cricket.
Weil, das musst du kurz erklären, weil es sich darin um Cricket dreht?
Naja, witzigerweise eben nicht um Cricket, nämlich aber trotzdem um Sport. Nämlich es dreht sich um Badminton. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass es eben nicht Cricket ist. Und deswegen wird es sehr vernachlässigt sozusagen in Indien. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Sport. Jeder wächst auf in Indien Badminton spielend.
Okay.
Und es geht so ein bisschen, die Idee ist so ein bisschen die Geschichte des modernen Indiens seit der Unabhängigkeit zu erzählen durch die Geschichte Badmintons, die sehr miteinander verbunden
ist. Was ja auch viel origineller ist, als wenn man jetzt Cricket nennt, weil das kennen ja,
das stimmt, ja eh alle gleich. Ja, aber das heißt, Christopher, würdest du die Partie Cricket mitspielen? Könntet ihr euch darauf einigen?
Ja, ich meine, das wäre wahrscheinlich nur mit demselben Effekt wie auch bei Badminton, nämlich als ich zum ersten Mal nach Delhi kam und ich hatte früher vielleicht mal ab und zu so ein bisschen Federball gespielt. Da dachte ich dann, okay, wir spielen ein bisschen Badminton da im Hinterhof und da habe ich ja gute Chancen, weil ich ja so groß bin, sozusagen mit dem Netz und so. Ne? Und dann merkte ich ganz schnell, dass das ganz ziemlich gut ist. Sie war ja auch mal der Badminton-Champion von der Kolonie in Delhi, wo sie gelebt hat, in Kakanaga.
Ja,
okay. Und naja gut, also ihr Bruder war auch mit Schiedsrichter.
Muss man vielleicht dazu sagen, er war Schiedsrichter
im Finale. Aber trotzdem merkte ich dann so, dass ich 9 von 10 Malen verliere ich. Aber das wird dann bei Cricket natürlich noch mehr sein, wobei ich dann immer darauf hinweisen kann, dass ich die Regeln ja noch nicht genau verstanden.
Das stimmt. Christopher Klöble und Saskia Jane heute Abend zu Gast. Deutschlandfunk Nova würden eine Partie Cricket spielen und sind beide Autoren und leben auf 2 Kontinenten und trotzdem zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Saskia Jane und Christopher Klöble sind zusammen und sind heute Abend zu Gast bei uns. Wenn man euch googelt, findet man bei beiden eben diesen Satz, leben in Berlin und Neu-Delhi. Wo ist die schönere Wohnung für euch? In Berlin oder Neu-Delhi?
Also ganz objektiv gesehen würde ich sagen, Berlin, die schönere Wohnung.
Weil?
Weil wir wohnen hier auf dem 4. Stock und haben einen Blick auf den Alexander-Turm, den Fernsehturm. Mhm. Und es ist einfach ruhiger, also man zum Schreiben zumindest. Also deswegen bin ich an sich ganz gerne in Berlin, auch manchmal weg aus Delhi zum Schreiben. Weil da ist dann tatsächlich dann doch im Endeffekt immer so viel Trubel. Man hat einfach nicht so diese Privatsphäre, die man hier hat. Was heißt, dass es klingelt von morgens an jemand, also es ist dann verschiedene Leute, die einem helfen wollen oder
also was. Also was sie meint, dass die das sind so, in Delhi kommt dann, also morgens kommt gleich jemand, wird vielleicht erstmal Wasser irgendwie gebracht, dann wird jemand, der Milch bringt, dann kommt jemand vorbei, der holt die Wäsche ab, der dann später sie zurückbringt, die dann gebügelt ist. Es kommt jemand dabei, der irgendwie Gemüse verkauft.
Aber muss man mit denen immer schnacken? Also gehen da ein paar Minuten ins Land?
Ja, das ist schon wichtig, dass man diese soziale Beziehung aufrechterhält. Das heißt, es gehört immer dazu. Man kann da nicht einfach so wortkarg Sachen annehmen und abgeben.
Habt ihr denn in Delhi nochmal einen kompletten zweiten Hausstand? Also sagt ihr wirklich, es sind 2 Orte, an denen ihr wohnt? Oder ist eines die Hauptwohnung und das andere ist halt da, wo ihr den Rest der Zeit seid?
Ja, ich meine, Delhi haben wir so ein bisschen so ein pragmatisches Arrangement. Und zwar haben wir da eine Wohnung gemietet, die gehört Eltern von Freunden von uns, die aber sie nicht verwenden und daher können wir da immer dann wohnen, wenn wir dort sind. Es ist sozusagen unsere Wohnung, aber also es fühlt sich an wie unsere Wohnung, dass wir immer dorthin kommen können, aber es ist gleichzeitig sozusagen erstmal ja, die Mietwohnung von Freunden von uns.
Christoph hat jetzt gerade das Buch auf den Markt gebracht, Homemade in India. Gab es eine kurze Überlegung, das zusammenzuschreiben?
Nein, die gab es, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt. Nicht deswegen, weil ich es nicht gewollt hätte, sondern weil ja von Anfang an erstmal so ein bisschen, glaube ich, Saskia eine kritischere Haltung dazu hatte und sagte so, musst du das jetzt so schreiben? Weil die Angst war natürlich auch berechtigterweise da, dass jetzt es ist wieder so einer, so ein Typ aus dem Westen, der jetzt nach Indien kommt und der dann so mit der Lupe so auf indische Kultur und so weiter guckt und sagt, aha, es ist ja interessant, wie das bei euch alles so ist und jetzt erzähle ich mal da den Leuten im Westen, wie es so ist. Ich meine, davon gab es anscheinend, ich habe neulich erfahren, von dieser Art von Literatur gab es schon so ein Übermaß, selbst schon im 19. Jahrhundert unter vor allem den Engländern, dass sich schon diese Bücher nicht mehr verkauft haben und dass es jetzt jemand noch im 21. Jahrhundert machen würde, war es dann wirklich so, glaube ich, berechtigerweise, dass Saskia dachte, oje, oje. Und dann auch noch natürlich im privaten Sektor, also wo man sagt, okay, wie viel wird der jetzt da schreiben? Wie viel wird er erwähnen, was ich vielleicht gar nicht will, dass er erwähnt, sozusagen.
Hattest du ein Vetorecht an oder ein Gegenlesrecht?
Ja, ich hatte Vetorecht, das habe ich mir gleich eingeholt. Und,
genutzt?
Ja, also genutzt heißt, wir haben natürlich viel dran, also zusammen auch dran gearbeitet nachher, als es dann fertig war. Nicht das einfach im Sinne von, dass wir viel diskutiert haben. Es hat zu sehr interessanten Diskussionen geführt, die auch sozusagen für unsere Beziehung, glaube ich, ganz spannend waren. Und ich glaube, im Endeffekt, also die Skepsis war sicher anfangs vielleicht berechtigt, aber jetzt im Endeffekt bin ich dafür umso mehr begeistert von dem Buch, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass es doch von einer sehr persönlichen Perspektive erzählt wird, dass das gut umgangen wurde, diese Gefahr der Lupen, also dieses Lupen mit Lupe drauf gucken. Und witzigerweise haben wir das auch von Freunden in Indien gehört, die so eine Teilübersetzung, also ein Teil wurde ins Englische übersetzt, gelesen haben. die auch alle sehr angetan waren und eben dieses stark gleich das zum Ausdruck gebracht haben, dass es eben nicht dieses so ein Buch ist, wo jemand von außerhalb kommt.
Das hat so ein bisschen Kolonialperspektive. Ja,
genau. Und ich glaube, das war im Endeffekt auch immer Christophers Anspruch, ein Buch zu schreiben, das auch in Indien von unseren indischen Freunden, von den Freunden, die da vielleicht vorkommen im Buch, aber auch anderen gelesen würde und eben also mit Interesse gelesen würde und nicht etwas wäre wie, ach so, ja, das kennen wir alle schon, jetzt erklärt er den Deutschen halt mal Indien so.
Ich meine, das hat diese Gefahr bei der so einer ein bisschen anthropologischen sozusagen Herangehensweise, dass man sagt, aha, jetzt beobachte ich es von außen. Ich merkte dann sehr schnell, dass das wichtig ist, weil, wenn man das macht, dass man sich selber in die Beobachtung mit einschließt. Also, dass man nicht nur sagt, ich schaue mir dieses Experiment jetzt an, sondern man reflektiert auch, wie ich das selber, warum ich das selber so angucke. Das ist war ganz
ja,
wichtig.
Ja, was dir auch schwerfällt oder leicht fällt oder warum man dich in manchen Situationen vielleicht auch unwohl fühlt.
Ja, genau. Und dass ich auch immer selber mich hinterfrage, also nicht nur sage so, warum stört mich das jetzt so, warum stört mich das, sondern auch, wo kommt das her, dass mich das jetzt persönlich stört. Und ich habe, das war jetzt eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, weil ich war jetzt gerade 2 Wochen in Indien auch auf Lesereise.
Mit dem Buch schon?
Ja, genau, mit dem Buch und in verschiedenen Kontexten, deswegen habe ich teilweise sogar auch auf Deutsch gelesen, manchmal mit so einem Deutschkurs oder so an der Uni. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, weil ich beim Schreiben schon in erster Linie, die erste Priorität war natürlich, dass es für ein deutsches Publikum, das heißt, das sind schon immer wieder Sätze oder kleine Erklärungen drin, die würde ich jetzt nicht drin haben, wenn das Buch in Indien erscheinen würde, weil man müsste bestimmte Dinge einfach nicht erklären. Aber das war schon die Priorität, aber die zweite war immer, dass ich mir vorgestellt habe, wie wäre das, wenn jetzt jemand eben aus Indien dieses Buch lesen würde, mir wäre es wichtig, dass der das auch interessant finde, dass der also sagen würde, ah, so nimmt jetzt jemand, so sieht der die Sachen sozusagen und auf was legt der jetzt Augenmerk, was fällt dem auf, weil man wird ja auch blind, wenn man in einem Kontext und einer gewissen Gesellschaft lebt, man sieht bestimmte Dinge nicht mehr und dann ist es manchmal auch interessant, jemanden von außen wieder zu hören, der sagt so, das finde ich aber jetzt ziemlich komisch bei euch und dann sagt man, naja, stimmt eigentlich richtig, ist eigentlich ziemlich komisch, aber ich habe früher nie drüber nachgedacht.
Saskia, an welchen Stellen hast du Vetorecht eingelegt?
Wahrscheinlich in erster Linie bei den sehr persönlichen Geschichten.
Die kannst du ja jetzt erzählen.
Ja, genau.
Ich habe hier meine Liste auch mitgebracht.
Ja. Genau, die 4 Punkte waren das.
Genau. Aber dann gibt es doch ein Gerichtsverfahren, wenn es jetzt.
Ja, richtig, genau. Ja. Also am ehesten da, wo ihr mal gesagt habt, muss das jetzt an die Öffentlichkeit, das ist eigentlich was sehr
genau,
Privates.
Genau, es ging eigentlich eher, ja, es ging um private Sachen, es ging um, ja, auch einfach dadurch, dass Christoph ja auch unsere Freunde da namentlich erwähnt, so ein bisschen drauf zu achten, dass die ja auch das lesen werden und dass man, natürlich gibt es da manche Charaktere, die sehr exzentrisch und interessant sind und die vielleicht noch ein bisschen interessanter noch wirken,
schillernder wirken, wenn man
jetzt wirklich im großen Detail das erzählt, aber da waren dann auch Sachen dabei, die nicht wirklich relevant waren für das Buch und ja, wo wir dann eben nochmal überlegt haben, ob das wirklich dritten
Platz ist. Gibt es das für euch, dieses Gefühl der 2 Heimaten? Oder ist das auch so ein falsches Klischee, was man manchmal im Kopf hat? Also wie, oder gibt es eine Heimat für jeden von euch? Oder ist das eine Kategorie, die gar keine Rolle mehr spielt?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das für uns beide so ein bisschen unterschiedlich ist. Also, wir werden wahrscheinlich andere Antworten geben darauf, weil also bei mir ist zum Beispiel so, ist, dass ich nie diese starke Heimatverbundenheit empfunden habe, ehrlich gesagt, so liegt wahrscheinlich daran, dass meine Eltern beide nicht von dort sind, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in so einem kleinen bayerischen Dorf. Mhm. Und deswegen habe ich mich dort eh nie stark verwurzelt gefühlt. Ich bin immer gerne da und ich habe natürlich noch Freunde da und ich finde es auch immer wahnsinnig schön, wenn man da, gerade jetzt, wenn man manchmal viel reist und dann wieder dorthin kommt, denke ich, das ist fast zu schön ein bisschen, so ganz idyllisch, dieses Oberland da mit den Bergen und so weiter. Das schätze ich alles, aber ich habe nie dieses Gefühl, ach, ich vermisse meine Berge und meinen Schweinsbraten und so weiter. Also das geht mir einfach nicht so. Und ich habe gemerkt, dass es mir persönlich viel mehr daran liegt, dass ich einfach, kommt drauf an, mit wem ich bin. Und wenn ich mit gewissen sehr guten Freunden bin, also 2 meiner engsten Freunde sind auch ein Autor aus Israel und ein Autor aus Indien und so. Und wenn ich mit denen Zeit verbringe, merke ich immer wieder, egal wo wir waren, und wir haben uns zum Beispiel kennengelernt in so einem kleinen Kaff in Amerika, wo wir mehrere Monate verbrachten, dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, wo ich per se bin. Ich fühle mich dann da zu Hause, so wegen aufgrund dieser Persönlichkeiten oder Personen. Und ich glaube, es geht Saskia ein bisschen anders.
Das heißt, da ist eher ein starkes Heimatgefühl bei dir da, Saskia?
Ja, ich glaube, also einfach Heimat ist für mich, im Endeffekt wird es dann doch immer Delhi sein. Was mir lustigerweise aber auch erst richtig aufgefallen ist, als ich dann länger im Ausland war, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe. Und
du bist in die USA dann gegangen?
Also ich bin erstmal nach Berlin zum Studium.
Okay, an die Freie Uni, glaube ich. Ne?
Genau, an die Freie Uni und dann in die USA. Dann war ich wieder länger in Delhi und bin dann nochmal in die USA zum Weiterstudium. Das heißt, ich glaube, das Wort Heimat, so wie es im Deutschen in der deutschen Sprache vorgesehen ist, würde ich dann doch tatsächlich in erster Linie mit Delhi verbinden, weil ich, das ist der einzige Ort, wo ich wirklich Kindheitserinnerungen habe zum Beispiel. Also, aber ich habe inzwischen schon auch verstanden, dass es sowas geben kann wie ein weiteres Zuhause. Also ich fühle mich inzwischen durchaus zu Hause in Berlin, was anfangs nicht der Fall war, was viele die ersten 5 Jahre eigentlich nicht der Fall war. Und das hat sich jetzt natürlich geändert durch Christopher, dadurch, dass sich die Stadt auch verändert hat. Also meine Erfahrung von Berlin damals, als ich zum Studium hierher kam für die ersten 3 Jahre. Und meine Erfahrungen jetzt von Berlin sind ganz verschieden. Also manchmal muss ich mich auch kurz erinnern, manchmal denke ich kurz dran und an die Zeit früher und dann denke ich, muss ich mich nochmal dran erinnern, dass das wirklich Berlin war. Also manchmal in meiner Erinnerung wirkt es wie eine andere Stadt fast.
Weil?
Erstens, weil, also ich glaube, als ich mit 18 hierher kam, hatte ich mir die Umstellung doch leichter vorgestellt. Ich bin ja mit Deutsch aufgewachsen und
weil
ich war auch...
Deutsch aufgewachsen, warum?
Warum? Weil meine Mutter ist Deutsch.
Ah, okay. Sie ist ursprünglich aus Österreich, muss ich
ja,
da immer...
Ja, ein bisschen komplizierter.
Ja, sie hat jetzt einen deutschen Pass, aber sie ist ursprünglich Englisch.
Also eigentlich...
Also Migrationshintergrund.
Ja,
genau. Deutsch ist jedenfalls auch meine Muttersprache. Das war dann irgendwie doch nicht so einfach. Da waren dann doch Dinge schwieriger, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Und als ich dann länger weg war in den USA, in Indien und dann Christopher kennengelernt habe und wir dann ab 2012 diese Entscheidung getroffen hatten, dass wir sozusagen hin und her unsere Heimaten sozusagen ein bisschen teilen. In der Zwischenzeit hatte sich erstens Berlin sehr verändert, ich hatte mich sehr verändert, ich war älter und war ein bisschen auch gelassener und verständnisvoller und weiser wahrscheinlich auch ein bisschen. Und außerdem natürlich auch einfach dadurch, dass ich mit Christopher hier war, hat mir auch vieles erleichtert. Ich habe dadurch auch vieles besser verstanden. Eine Sache, die zum Beispiel wo ich jetzt zurückblicke, die mir gar nicht klar war in diesen ersten 3 Jahren, ist auch, wie unterschiedlich und divers Deutschland selber ist. Also ich war in Berlin und dachte, Berlin ist Deutschland, Deutschland ist Berlin. Und erst durch ihn habe ich auch so ein bisschen diese regionalen Unterschiede so ein bisschen verstehen gelernt und kennengelernt. Und dadurch ist mir auch das Land viel näher getreten auf einmal.
Ja, und da gucken wir gleich mal ein bisschen drauf, wie sozusagen der erste gegenseitige Besuch dann bei den Familien war. Ja. Weil das ja häufigerweise dann doch nochmal einen anderen Einblick in so Regionalkultur irgendwie gibt. Saskia Jane und Christopher Klöble heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Talk.
Saskia Jane und Christopher Klöble sind zu Gast, sind verheiratet, leben an 2 Orten in der Welt und Christopher hat gerade das Buch rausgebracht, Homemade in India, eine Liebesgeschichte zwischen Delhi und Berlin. Habt ihr in den vergangenen Tagen, wir zeichnen das Gespräch jetzt 2 Tage nach der Bundestagswahl, auch werden es ein paar Tage später senden, habt ihr sozusagen noch was an Gefühlen mitgenommen aus dem Ergebnis der Bundestagswahl gerade als Paar, was ja nun international lebt und auch ist? Ist das für euch ein Thema gerade?
Ja, also ich meine, ich merke auch so durch die veränderte Haltung und Stellung Deutschlands so international, dass Leute haben ein größeres Interesse, als ich das noch aus der Kindheit kannte, wenn wir da früher oft nach Amerika geflogen sind und so weiter. Die Leute waren so, ach, da waren jetzt Wahlen in Deutschland, okay. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, eine ganz andere Haltung dazu, auch in der Weltlage, dass die Leute viel mehr interessiert sind, was da jetzt gerade passiert und wie es da gerade so läuft. Insofern wird man sowieso mehr damit konfrontiert und gefragt danach. Und was jetzt uns persönlich betrifft, ich glaube, da ist dann einfach so in dem Kontext, dass man...
habt ihr Sachen, doofe Sachen mal erlebt auch? Gehört das bei euch dazu oder ist es eher so, jetzt ist Berlin natürlich eher auch vielleicht ein bisschen weltoffener, Delhi vielleicht auch, man kann sich so die Zirkel suchen, in dem das nicht so ein großes Thema ist?
Ja, ich meine natürlich, man lebt so zum gewissen Grad immer in einer Blase, weil es einfach passiert einem natürlich, dass wenn wir jetzt in Delhi oder hier Leute einladen oder ein Essen haben oder so, dass die meisten Leute nicht aus allen verschiedenen sozialen Schichten kommen, sondern tendenziell natürlich auch andere, sagen wir mal, Autoren sind oder so weiter. Deswegen ist man natürlich immer mehr mal oft in der Blase. Ich glaube, ein Großteil unserer Freunde ist gar nicht deutsch per se. Mhm. Aber das ist natürlich eh schon die Frage, die man sich da so stellen muss. So, was ist denn dann genau jetzt deutsch und so weiter? Und das kommt, diese ganze Frage kommt wieder ein bisschen auf, die ich persönlich oft es regt einen natürlich manchmal auf und so weiter, jetzt im Zuge von AfD und so weiter, aber ich finde auch so ein bisschen so fast schon gelangweilt davon, dass das immer wieder und immer wieder diese
Sachen... Weil es eigentlich für dein Leben auch keine große Rolle spielt.
Ja, nicht nur persönlich, sondern generell, dass ich denke, so, wir hängen immer noch an diesen Sachen fest und ich glaube, wir sind in manchen gesellschaftlichen Bereichen, wenn du dich umguckst, also wenn ich manchmal hier in Berlin, ich gehe sehr gerne so laufen und wenn ich dann so eine Stunde laufe und durch verschiedene Teile laufe, dann sich so viele Leute, die so unterschiedlich aussehen, so, und es ist doch egal, manche sind davon Paare, manche sind Familien, was auch immer, so, dass man sich jetzt wieder auf so Sachen zurückbesinnt. Ich fand das ja sehr
erstaunlich. Eigentlich ein Rückfall in der Debatte sozusagen.
Ja, genau. Und ich frage mich ja dann immer, ob das generell wirklich ein großer Rückfall ist. Ich meine, klar, das sind jetzt viele Prozente und so weiter gewesen, aber gleichzeitig bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das vielleicht, weil ich ein Optimist bin, immer so ein letztes Aufbäumen nochmal ist von so einer konservativen Teil der Bevölkerung, die einfach sich nicht damit auch ganz abfinden müssen, dass gewisse Sachen sich einfach grundsätzlich ganz ändern. Das war auch Saskias Wahrnehmung. Natürlich mit Berlin, selbst ich, der jetzt seit fast 10 Jahren in Berlin lebte, als ich ankam nach Berlin, habe ich Berlin sehr anders wahrgenommen, als ich es heute wahrnehme. Aber wenn dann halt jemand sozusagen sagt, sowas wie so, ich sehe nur noch vereinzelt Deutsche, dann, wie der Herr Meuthen da gemeint hat, also dann denke ich auch manchmal so, also...
So das macht ja zwei Fragen auf. Das erste ist, stimmt das? Und das zweite ist, was ist denn für ihn deutsch und was ist nicht deutsch? Das sind mindestens zwei Fragen.
Sie kann schon die Deutschen auch sehen. Also das ist natürlich, das fand ich
Es zeigt natürlich, was für ein Gedankengang dahinter ist. Was gilt als deutsch? Und natürlich, also ist mir das auch oft vorgekommen, schon, also beim ersten Mal, jetzt in den letzten, also ich, 15 Jahren oder so, seit ich hierher komme, dass es halt dieser Mechanismus, diese Dynamik ist immer da. Natürlich, also ich weiß noch, als ich anfing hier zu studieren, dann wurde ich natürlich öfter gefragt, wo ich herkomme. Und wenn ich dann gesagt habe, Delhi oder so, dann wurde immer gesagt, ach so, aber dann, also dann bist du sicher schon als Kind hierher gekommen oder so.
Du sprichst ja auch so gut Deutsch.
Wieso sprichst du denn so gut Deutsch? Genau, das ist einmal gleich die nächste Frage. Also dieses Misstrauen gegenüber... Also das ist natürlich ist es ungewöhnlich vielleicht, aber dass jemand mit der deutschen Sprache aufwächst, aber nicht in Deutschland, das war ein Irritationsfaktor. Und also einmal wurde mir sogar sozusagen direkt nahegelegt, da wurde mir von einer Kommilitonin gesagt, also bist du sicher, dass du das nicht sagst, um dich interessanter zu machen, dass du jetzt erst vor kurzem nach Deutschland gekommen bist. Und das war natürlich hart, das war verletzend damals, aber gleichzeitig denke ich halt inzwischen, dass, also ich sehe es halt jetzt heute auch anders, es ist halt oft so, sowas ist halt oft auch ein Ausdruck von irgendwie Unwissenheit oder Taktlosigkeit, die nicht unbedingt böse gemeint ist, aber natürlich muss man dahinter fragen, was da für so einen Gedankengang dahinter steckt.
Wer hat wessen Familie bei euch beiden zuerst besucht? Also wer hat den Elternbesuch angetreten?
Ich glaube, dass Saskia zuerst meine Eltern kennengelernt hat, weil sie ja weil wir in Berlin waren und ich erst danach nach Delhi gekommen bin.
Glaube ich.
Ja, klar, das war innerhalb von ein paar Wochen, aber wir haben uns zuerst in Berlin gesehen und dann hat sie meine Eltern kennengelernt sozusagen, wo ich versucht habe, sie darauf ein bisschen vorzubereiten.
Ja.
Und ich glaube, danach erst bin ich nach Delhi gekommen.
Genau.
Gab es da nochmal vertiefendes Verständnis füreinander oder ist es tatsächlich so der typisch schlimme Elternbesuch, den man auch hätte, wenn man jetzt von mir aus ähnlichen Kulturkreisen kommen würde?
Nein, also ich fand, das war durchaus, also wir haben, glaube ich, viel voneinander auch gelernt dadurch. Also ich glaube, eine Sache, die über die Jahre hinweg definitiv sozusagen der Fall war, ist, dass dadurch, dass man in Indien natürlich, das weiß man vielleicht auch, ist ja auch ein bisschen Klischee, so ein anderes Verhältnis zur Familie hat, ein bisschen engeres Verhältnis, gibt ja dieses Konzept der Joint Family in Indien, also dass man sozusagen als Großfamilie zusammenlebt. Das ist zwar ein bisschen am Erodieren jetzt in den letzten Jahrzehnten, aber ist trotzdem noch nach wie vor recht präsent. Dass ich halt immer schon dieses Gefühl habe, dass man muss, egal wie schwierig es ist mit der Familie, dass man muss es schon irgendwie, you have to make it work, so du musst es halt irgendwie dran arbeiten. Und das ist nicht immer einfach und das will man auch nicht immer, man sträubt sich auch ein bisschen dagegen, aber dass man es dann trotzdem irgendwie durchsetzt.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das war über die Arbeit, als du warst Lektorin, Christopher und du warst, also du, Saskia warst Lektorin und Christopher, du warst Autor.
Ja, es war einfach so, dass ich hatte... mein drittes Buch geschrieben und das sollte dann schon hier in Deutschland erscheinen, aber ich hatte dann so einen Kontakt zu einer Agentin in Amerika und die war interessiert daran, das zu vertreten in Amerika und gab es dann einer Mitarbeiterin von ihr sozusagen, damit die es lesen konnte, weil diese Agentin, die amerikanische, konnte kein Deutsch lesen und diese Mitarbeiterin war Saskia und die fand dann das, sie hat es dann gelesen sozusagen und ja, wenn sie nicht da ist, dann sage ich dann immer, danach hat sie mir einen Heiratsantrag gemacht, aber, um es abzukürzen. Aber inzwischen...
Wie viel Zeit lag da dazwischen? Zwischen Lesen und Heiratsantrag?
Naja, gar nicht so. Also so 6
Halbes
Monate.
Jahr, ja.
Okay, wirklich so schnell.
Ja, doch. Echt.
Wie häufig habt ihr euch gesehen dann? Also weil das erste war ja, glaube ich, erstmal schriftlich oder per E-Mail ausgetauscht.
Ja, also wir hatten uns sozusagen schriftlich kennengelernt und dann einmal kurz in Berlin getroffen und einmal in New York getroffen.
Aber berufliche Treffen,
also beruflich, wirklich, genau, dann beides,
beruflich, natürlich,
absolut,
beruflich, absolut, ja.
Und daraufhin, also dann war er wieder in Berlin und ich wieder in New York und dann haben wir uns angefangen zu schreiben. Und das war so ein bisschen wie so aus einem Jane Austen-Roman, so aus einer anderen Zeit. Das ist halt immer jeden Tag, also es wurden immer längere E-Mails und immer öftere E-Mails, bis es dann auf einmal gar nicht mehr beruflich war und wir auf einmal über Sachen uns schrieben, die wir vielleicht selbst unseren besten Freunden nicht erzählt hatten. Und so hatten wir dann diese seltsame Situation, dass wir eigentlich schon sehr intim miteinander waren, ohne uns irgendwie wirklich in dem Kontext nochmal gesehen zu haben.
Wir hatten noch nicht mal ein Händchen gehalten, aber hatten uns schon Sachen erzählt, die wir noch nie jemandem erzählt hatten.
Zum Beispiel?
Ich meine, einfach generell Sachen, wie man gegenüber Sachen empfindet, wie man zum Beispiel Sachen, wie man seine Eltern empfindet, wie man dazu steht, so, also wirklich sehr Sachen, wo man eigentlich sehr vorsichtig ist, wem man das jetzt erzählt und wie ehrlich man das jemandem darlegt. Und ich meine, mir hat es sicher geholfen, also bei einer Sache ganz wichtig, dass ich, oder wir haben auch auf Englisch geschrieben, das hat irgendwie, ich habe immer das Gefühl, da bin ich ein bisschen eine andere Persona und ich habe das Gefühl, dass ich dann ein bisschen weniger Sicherheitsmaßnahmen habe in dem, was ich sage. Also ich habe das Gefühl, ich bin dann fast noch offener und weniger vorsichtig und das hat mir auch es leichter gemacht, mich zu unterhalten. Mir hat sozusagen die Idee von der Person gefallen, die ich da sein konnte auf Englisch. Und das war sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es war natürlich auch das, ich glaube, was uns beide geholfen hat, als Autoren sozusagen natürlich, ist ein Klischee, aber so dieses Schreiben, ne? Man kann sich dann wirklich überlegen, was man dem anderen sagt, ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt einfach nur telefoniert hätte.
Genau, und es war, glaube ich, auch so ein bisschen, also nicht eine ausgesprochene, es war nicht ausgesprochen, aber wir hatten uns irgendwie trotzdem darauf geeinigt, dass wir nicht telefonieren würden. Man hätte ja dann auch in dem Moment schon irgendwie
oder mal skypen oder so.
Genau, das war irgendwie, haben wir beide nie angesprochen, war irgendwie auch verstanden, dass wir das irgendwie nicht wollten. Weil das hatte so eine, ja, fast zauberhafte irgendwie.
Aber da muss man ja irgendwann springen. Also irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man sagt, genau, ich bin jetzt in Berlin oder ich bin in den Staaten, wollen wir mal Kaffee trinken gehen. Ja, so war das
dann auch. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben mit einer Lesereise, glaube ich, dass Christopher nach New York kommen konnte. Das war dann irgendwie 2-3 Monate, nachdem wir angefangen hatten, uns zu schreiben.
Ich wusste, ich konnte für so 3-4 Tage kommen, weil ich ein paar Sachen machen würde da an der Uni. Und dann meinte Saskia, schrieb ich ihr so, ihr könnt sehen, ich kann nach 3-4 Tagen nach New York kommen. Und dann meinte sie, ja, dann komm doch gleich für 3 Wochen. Genau. Also sie wusste jedenfalls, was sie dann wollte.
Und das hast du dann auch gemacht?
Das habe ich dann auch gemacht. Und das war dann Gott sei Dank auch keine Enttäuschung, weil ich dachte auch immer so auf dem Hinflug, so das ist jetzt...
Jetzt kann es eigentlich nur schief gehen.
Ja, genau. Das ist also das Furchtbarste, was man sich dann vorstellen kann, dass man sich jetzt Monaten geschrieben hat. Man hat sich ganz viel geöffnet und man weiß aber gewisse Details über den anderen noch gar nicht. Das ist so dieses klassische Beispiel, was Leute mal erwähnen, ist, wenn man jemanden sieht, den man irgendwie gut aussehen findet, man unterhält sich mit dem, alles ist super und dann hat der zum Beispiel irgendwie ein komisches Lachen oder so und dann denkt man, ach shit, so das ist eigentlich jetzt ein Problem und genau so war da auch der Angst, dass dann sagte, was ist, wenn der andere jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas absurd komisch riecht oder so. Ne?
Und das, oh, das war ist ja aber ganz wichtig, also Geruch ist ja auch wichtig. Das war aber nicht der Fall. Haben beide gut gerochen.
Ja, ich glaube so.
Seit wir uns erinnern können, ja.
Saskia Jane und Christopher Klöble riechen beide gut. Das kann man im Radio ja auch immer schön nachvollziehen und sind heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Saskia Jane und Christopher Klöble sind zu Gast. Die beiden sind verheiratet und Christopher hat gerade die gemeinsame Geschichte aufgeschrieben im Buch Homemade in India, eine Liebesgeschichte zwischen Delhi und Berlin. Das heißt, Saskia, ich habe es richtig verstanden, du hast ihm den Antrag gemacht.
Nein, das ist ein Mythos.
Wie war es wirklich?
Ja, es war eigentlich man muss schon sagen, eine sehr romantische Geschichte. Und zwar hat dieses Buch, über das wir uns dann kennengelernt hatten, ist dann auch irgendwann erschienen im Januar,
die ersten 6 Exemplare Monate. Bekam ich
dann. Genau, also da bekamen wir dann, und da waren wir gerade in Indien, dann kam die Box mit den Büchern. Und dann habe ich Christopher mal gesagt, mach sie doch auf. Und er irgendwie, wollte irgendwie noch warten bis abends. Und dann waren wir kurz vor Schlafen gehen und dann packt er die Bücher aus und dann holt er ein Buch raus. Und bevor ich wusste, was mir da geschah, war er irgendwie auf einem Knie und dann hat er irgendwie das Buch hingehalten und dann war die Danksagung, also die der Widmung war für mich tatsächlich. Und drunter stand dann die große Frage.
Aber nicht in der Widmung, nicht im Buch, sondern handschriftlich dazu gefügt.
Ja, wäre natürlich schöner gewesen, aber ich glaube, ich kann auch verstehen, weil wenn ich dann Nein gesagt hätte, ne, dann...
Kannst du das ganz neu drucken.
Genau.
Was hat die Widmung gesagt?
Für Saskia.
Okay. Ich meine, das hat noch den Kontext, den man vielleicht noch dazu erwähnen muss, dass ich in den Wochen davor war das immer so ein bisschen Thema gewesen, dass in der Danksagung hinten im Buch sie auch erwähnt war, aber nicht so an erster Stelle. Da waren noch 3-4 andere Personen erwähnt. Und sie hat mir immer so ein bisschen so gesagt, so, naja, das ist also, ich verstehe schon.
Ich könnte schon an wichtigerer Stelle stehen.
Ich dachte, entweder Anfang oder Ende, ne? Also Mitte so.
Ja, das ist ja genau. Eigentlich nichts sagen. Ja,
das hat sie mir immer wieder so ein bisschen so mich dran erinnert und mich so ein bisschen, also nicht, dass sie jetzt verlangt, aber dass sie so ein bisschen mich darauf hingewiesen hat. Und dann, als ich ihr dann das Buch gab, sagte ich ihr dann auch schau jetzt nicht gleich zur Danksagung, ich habe es nämlich nicht geändert. Aber schau vielleicht mal ganz vorne rein und so ist dann sozusagen entstanden.
Ja. Gab es irgendwas, also das hört sich ja, wenn ihr das auch so erzählt, auch nach viel Leichtigkeit und Humor und gut funktionieren an. Aber gab es irgendwann mal den Punkt, wo ihr auch vielleicht gedacht habt, hier merken wir doch Unterschiede oder hier funktioniert es vielleicht doch nicht. Auch die Entscheidung zu sagen, boah, 2 Orte, Berlin, Neu-Delhi, das ist Orga, das kostet Geld, das ist anstrengend. Vielleicht ist eine Joint Family in Delhi für einen deutschen Jungen, der in Bayern aufgewachsen ist, auch schlichtweg zu anstrengend und so weiter. Also gab es diese Punkte irgendwann?
Ja, ständig. Also von Anfang an eigentlich. Aber ich glaube, der wichtige Punkt war eben genau, dass wir versucht haben, immer auf den anderen zuzugehen. Und das eben, vielleicht ist die Kulmination dessen ja auch dieses Buch im Grunde genommen. Dieses immer offen sein und versuchen, den anderen zu verstehen. Aber es gab ständig, also von Anfang an, schwierige Situationen.
Gibt es eine Situation im Kopf?
Ja, ja. Ich meine, halt so, also zum Beispiel dieser Umgang mit den Eltern, also per se, wie man so die, also weil bei mir zu Hause ist alles sehr extrovertiert, das kann man einfach so pauschal sagen. Wenn da irgendwie ein Problem ist oder irgendwas, eine Schwierigkeit oder irgendwas, wird das immer sofort gesagt und es wird einem auch sofort an den Kopf geworfen. Also, dass man das und das scheiße findet und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, dass das geht einfach nicht. Das, also im indischen Kontext, das bei uns, das ging einfach nicht so. Also wenn jetzt irgendwie was war, das einen störte, konnte man das einem nicht so, dann muss man ist nicht so direkt und vor allem auch nicht so hart, sondern da muss man ein bisschen mehr Verständnis zeigen dafür und man muss auch ein bisschen mehr Respekt zeigen den Eltern. Nicht, weil die so konservativ sind, sondern einfach, das habe ich dann auch gelernt, dass ich das eigentlich versuche, viel mehr noch jetzt anzuwenden im deutschen Kontext, dass ich denke so, ja, schau mal, deine Eltern, die haben so viele Jahre sich um dich gekümmert und dich aufgezogen und so weiter, so jetzt versuche ich dann ein bisschen was zurückzugeben und nicht immer sagen so, ah, Mensch, du nervst, Alter, so ungefähr. Und ich, es war immer wieder eine Diskussion, weil ich immer wieder gesagt habe, so, wenn es einen stört, dann musst du jetzt einfach sagen, so, ja, man muss ja auch ein bisschen Verständnis haben. Also das ist zum Beispiel ein klassischer Bereich gewesen.
Ja. In wenigen Wochen ist es für euch beiden erstmal soweit, dann werdet ihr zum ersten Mal Eltern. Gibt es darüber hinaus etwas heute im Hier und Jetzt, was ihr euch wünschen würdet für die Zukunft?
Wünsche sind bezogen im Moment tatsächlich alle hauptsächlich auf das Kind doch bezogen. Natürlich erstmal die banalen, normalen Dinge, die alle haben, so von wegen Gesundheit und alles läuft gut. Aber auch ein bisschen das, was wir halt auch sehr stark jetzt wahrnehmen in dem ganzen Kontext, dass sie also wir wissen schon, dass es eine Tochter wird, dass sie einerseits nicht sagt, so hier, ich bin eigentlich deutsch, aber ich kann noch so ein bisschen in Indien verbringen, sondern dass sie genauso sich wohlfühlt in Indien und dass sie auch damit aufwachsen wird, Hindi sprechen zu können oder zumindest verstehen zu können, wie im deutschen Kontext.
Aber trotzdem soll das eben nicht heißen, dass wir also alle in einer irgendwie Benetton-Werbung oder so leben wollen, also wo Unterschiede einfach verwischt werden. Und Weltenbürger ist wichtig, aber natürlich soll das eben nicht heißen, dass man irgendwie dann dreisprachig aufwächst und dann im Endeffekt aber keine Sprache richtig spricht. Das ist natürlich auch so eine kleine Angst, die man dann entwickelt, weil das ist, ich kenne das ja bei vielen Freunden, die so ähnlich aufgewachsen sind und so.
Bringt andere Identitätsprobleme mit sich.
Genau, irgendwann. Also dass man sich durchaus verwurzelt fühlt und regionale Unterschiede wahrnehmen darf und auch austauschen darf, also sich darüber austauschen darf. Aber eben, dass man ja also ein gutes Verständnis, ein gesundes Verständnis dafür hat, wer man ist und von wo man kommt. Ohne dass es jetzt zu Vorurteilen und Diskriminierung führt. Ja,
es darf ein Zuhause geben und trotzdem darf man etwas weniger in Grenzkategorien irgendwie denken.
Genau, das wäre der Wunsch.
Und ein gutes Beispiel dafür seid ihr. Christopher Klöble und Saskia Jane waren heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk und haben ihre Geschichte erzählt, die Christopher gerade auch in einem Buch zusammengefasst hat. Homemade in India, eine Liebesgeschichte zwischen Delhi und Berlin. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.